SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail Podcast Ausgabe 52. Es wird endlich Frühling, warm und bunt, und eigentlich würden wir ja heute viel lieber über die schönen Seiten des Lebens plaudern, hilft aber nichts, die Kriminellen kennen keine Frühjahrspause und deshalb reden wir auch heute wieder über die Sicherheit im Internet, über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen im digitalen Alltag. Unter anderem geht es heute um einen knapp vereitelten Riesenkuh, die gekaperte Fritzbox-Adresse, aktuelle Warnungen, um die Notwendigkeit guter Backups und um Würmer, die von LKWs springen. Bei mir ist wie gewohnt Max Siegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, starten möchte ich heute mit einer fetten Räuberpistole, die sich über die Osterfeiertage zugetragen hat und die die Überschrift trägt, wie Unbekannte beinahe große Teile des Internets übernehmen konnten. An der Stelle bitte dramatische Musik denken. Das hört sich ja nun wirklich nach großem Kino an. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da um Secure Socket Shell, dynamische Linux-Bibliotheken, einen überforderten Entwickler und einen weiteren Entwickler, der über eine halbe Sekunde stolperte und so das Internet vor einer Katastrophe rettete, aber ich glaube besser, du erklärst das nochmal ein bisschen genauer.
Die Räuberpistole der Woche.
Ja, also hier geht es um eine wirklich unfassbar kritische Schwachstelle, beziehungsweise genauer gesagt eine Backdoor, die da eingebaut wurde. Wie du weißt, ist ja ein sehr großer Teil von Linux und der zugehörigen Software Open Source Software. Das sind also Menschen wie du und ich, die dann diese Software entwickeln. Und hier geht es jetzt um wirklich so ein unscheinbares, kleines Stückchen Software, das erstmal wirklich gar nichts mit Security zu tun hat. Und zwar die sogenannte XZ-Bibliothek, die Funktionen bereitstellt zur Komprimierung oder Dekomprimierung im XZ-Format eben. Also das ist sowas Ähnliches wie ZIP. ZIP kennt man ja eben, ZIP und UNZIP.
Ja.
Und der Entwickler, also wohlgemerkt, das ist natürlich jemand, der in seiner Freizeit unbezahlt daran arbeitet an diesem Projekt, war am Ende seiner Leistungsgrenze und hat sich dann darüber gefreut, wirklich einen Unterstützer zu finden, der ihm dann ein bisschen geholfen hat in der Entwicklung und in der Pflege dieses Softwareprojekts. Dieser Entwickler, der hieß oder nannte sich zumindest Yia Tan und hat sich im Laufe von ja, mittlerweile 2 Jahren das Vertrauen dieses Entwicklers erarbeitet und so weit, dass er am Ende dann auch selbstständig neuen Code in das Projekt einchecken konnte. Und dieses Vertrauen hat er dann Anfang des Jahres missbraucht und eine ziemlich schlaue Backdoor wirklich gut versteckt in den nicht öffentlichen Bereich der Bibliothek eingebaut, also in den binären Bereich. Ja, was hat das jetzt alles wirklich mit einer Schwachstelle zu tun, diese XZ-Bibliothek? Du hast ja eben schon gesagt, das SSH-Protokoll, das ist ja wirklich das Tool, um sich an Linux-Systemen anzumelden und die zu administrieren. Und wenn man sich per SSH an einem System anmelden will, wird ja unter anderem der Schlüssel gecheckt oder eben auch dein Passwort gecheckt, aber du kannst dich ja auch mit einem Schlüssel anmelden. Und diese XZ-Bibliothek wird auch eben genutzt, wenn zum Beispiel Teile der Kommunikation dann komprimiert sind. So, und jetzt in diesem konkreten Fall zwackt diese eingebaute Backdoor einfach Informationen aus dem übergebenen RSA-Schlüssel ab und führt diese dann wirklich als Betriebssystembefehle auf der Kiste aus. Das ist natürlich hochkritisch, wenn man sich jetzt überlegt, dass diese wirklich in jedem SSH-Server dieser Welt drin wäre und dass man damit eben mit den passenden Backdoor-Informationen wirklich an jeden Linux-Server drankommt, ganz ohne Passwort. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert. Zum Glück gab es einen Helden in dieser ganzen Geschichte, und zwar ein Microsoft-Engineer, Andres Freund, der kommt ursprünglich aus Berlin. Und der hat diesen SSH-Login-Prozess analysiert und hat einen Delay von 500 Millisekunden festgestellt. Also stellt ihr das mal vor, 500 Millisekunden gab es da Probleme und wegen dessen wurde er wirklich dann hellhörig und hat das weiter analysiert und wirklich auseinandergenommen. Er hat am Ende die ganze Open-Source-Welt darüber informiert und das Ganze konnte wirklich noch rechtzeitig gestoppt werden, bevor die Pakete wirklich in die ganzen großen Linux-Distributionen eingebaut wurden. Also der wird jetzt zu Recht natürlich als Held gefeiert, sogar die Bild-Zeitung hat über ihn geschrieben und sein Arbeitszimmer veröffentlicht und wie es denn da aussieht und wie seine Blumentöpfe aussehen, also wirklich sehr spannend. Aber ist wirklich eine wahnsinnig große Geschichte und wir haben wirklich großes Glück gehabt, dass das rechtzeitig entdeckt wurde.
Was hätte da denn jetzt alles passieren können? Also Linux-Server waren gefährdet, die sind weltweit verbreitet und machen da wichtige Sachen, oder?
Ja, du musst dir vorstellen, nicht jeder Webserver auf dieser Welt wird mit Linux betrieben, aber wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Teil oder auch SAP-Systeme in irgendwelchen Firmen, File-Server. Solange es halt nicht Microsoft ist, ist es in der Regel Linux. Und das ist im Unternehmensumfeld ein riesengroßer Anteil. So, und jetzt dieses SSH-Protokoll. Natürlich sind nicht alle SSH-Server automatisch im Internet verfügbar. Im Idealfall hast du, und auch in der Regel, das muss man sagen, eine Firewall noch davor stehen. Das heißt, du kommst nicht aus dem Internet direkt an alle SSH-Server unbedingt dran. Aber vielleicht schon mal an einen Teil. Und vielleicht kommst du von da auch weiter. Aber wenn du dann mal in einem internen Netz bist, könntest du dann wirklich jeden Linux-Server direkt angreifen und dich überall direkt einloggen mit großen Berechtigungen und dann eben diese Kiste übernehmen und von da auch weiterhüpfen.
Ja, da scheinen wir ja doch nochmal Glück gehabt zu haben. Das war ja wohl jetzt, wie du das schilderst, wirklich eine Riesennummer. Dagegen klingt jetzt meine folgende Geschichte ja fast schon banal, da schäme ich mich ein bisschen, obwohl es auch hier weitreichende Folgen hätte geben können. Genauer, es geht um 3 Millionen elektronische Schlösser, die nicht mehr sicher sind.
Unsichere Schlösser.
Ja, elektronische Schlösser des deutschen Herstellers Dormakaba, der SafeLock-Serie. Die sind verbaut in vielen Hotels und Mehrfamilienhäusern. Insgesamt 3 Millionen Schlösser an 13.000 Standorten in 131 Ländern, heißt es.
Ja.
Also schon wirklich eine größere Nummer.
Und da haben Sicherheitsforscher herausgefunden, dass die eigentlich recht leicht zu knacken sind.
Relativ leicht. Also man braucht zumindest an Vorbedingungen nur Zugang zu einer Keycard des ganzen Systems. Und es muss gar keine aktuelle unbedingt sein, auch eine alte Karte reicht da wirklich aus. Man benötigt auch keine riesig teure Hardware. Also man braucht eigentlich nur ein Gerät, das in der Lage ist, MIFARE Classic-Karten zu lesen. Also das ist so der Standard-Chipkarten-Typ, sehr verbreitet. Plus dann eben Tools wie Flipper Zero, Proxmark 3 oder ähnliches. Alles frei, verkäuflich und erhältlich. Und am Ende kannst du es sogar eigentlich mit einem NFC-fähigen Smartphone machen.
Ja.
Und damit kannst du dann, also entweder mit deinem Smartphone oder mit einer manipulierten Karte, da steckt natürlich die Intelligenz drin in dieser Manipulation, aber wenn du die einmal hast, kannst du dann alle Türen des Systems problemlos öffnen.
Nun waren die Sicherheitsforscher ja nun schon im Oktober letzten Jahres drauf gestoßen und hatten auch den Hersteller informiert, der im November dann begann, an der Sache zu arbeiten.
Ja, aber bis heute sind erst ein Drittel der anfälligen Schlösser überhaupt aktualisiert oder ersetzt. Also du musst dir das vorstellen, es ist eben sehr aufwendig. Es ist nicht so, dass du mal eben ein zentrales Software-Update ausrollen kannst oder nur eben schnell die Schlösser austauscht.
Ja.
Es müssen auch alle Schlüsselkarten neu ausgestellt werden und die Systeme an der Rezeption und die Kartenleser aktualisiert werden.
Ja.
Also das geht schon wirklich ins Geld und eben auch in die Zeit. Das dauert.
Sollten Sie also privat oder beruflich ein Schloss dieser SafeLock-Serie nutzen, dazu gehören zum Beispiel MT, Quantum, RT, Sapphire und Confident, dann sollten Sie sich dringend mit dem Hersteller in Verbindung setzen, auch wenn bisher keine Fälle von Missbrauch dieser Sicherheitslücke bekannt sind. Dormakaba bietet seinen Kunden aber Leitfäden zur Selbstprüfung an. Kommen wir mal zu einem Thema, über das ich letztens tatsächlich selber gestolpert bin. Als ich nämlich nach längerer Zeit mal wieder auf meine Fritzbox zugreifen wollte, kam statt der Fritzbox-Oberfläche die Meldung, der eingegebene Domainname ist nicht verfügbar. Er wurde im Rahmen des Uniform Rapid Suspension Systems, URS, offline genommen. Da habe ich mich gefragt, wo ist denn jetzt meine Fritzbox hin?
Fritzbox, kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ja, da warst du wohl länger nicht auf deiner Fritzbox. Also vor einigen Wochen bereits hatten sich nämlich Unbekannte diese eigentlich interne Domain reserviert, die anscheinend eine Zeit lang wirklich auch frei verfügbar war. Also die Domain fritz.box. Und wer die aufrief, landete dann auf einer NFT-Werbeseite. Zumindest, wenn er von außerhalb auf seine Fritzbox zugreifen wollte oder wenn er wirklich auch einen alternativen DNS-Server nutzte, also nicht den eingebauten Fritzbox-DNS-Server.
Und was ist jetzt dieses Uniform Rapid Suspension System?
Also das ist ein System, über das dann Rechteinhaber die Möglichkeit haben, bei der ICANN, das ist also die zentrale Registrierungsstelle für Namen im Internet, wirklich dann kurzfristig gegen die Registrierung von Domainnamen vorzugehen, die dann ganz offensichtlich in krimineller Absicht genutzt werden.
Ja.
Das Ganze legt die Domains erst einmal still, bis die Sache geklärt ist. Und ja, vermutlich hat AVM das dann angeleiert, um der Sache wirklich schnell ein Ende zu machen. Und danach kommt dann dieses Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Verfahren, also das UDRP, mit dem dann die Domainnamen übertragen werden. Das dauert aber einfach etwas länger.
Also hat AVM tatsächlich nicht die Domain fritz.box sich schützen lassen, ne? Die war anscheinend frei oder so.
Ja, insofern ein ganz smarter Angriff, weil das fritz.box gibt es ja doch schon eine ganze längere Weile.
Aha.
Und solange du im internen Netz bist, fällt das auch keinem auf. Aber wenn du jetzt halt einen alternativen DNS-Server einfach bei dir im Netz hast oder irgendwie auch einen externen nutzt, dann löst er das natürlich aus dem Internet auf und führt dich wirklich auf eine Seite, ja, mit NFT-Werbung.
Na, inzwischen funktioniert das ja wieder mit dem Zugriff auf die Fritzbox und irgendwelche Schäden sind da ja wohl auch nicht entstanden. Aber es beweist wieder mal, dass man immer ganz genau hinschauen muss, auf welcher Webseite man da eigentlich gelandet ist. Kommen wir zu unserer Rubrik Aktuelle Warnungen für Verbraucher. Da ist wieder einiges zu vermelden. So warnt die Direktbank ING zurzeit ihre Kundschaft vor betrügerischen Anrufen, die darauf abzielen, an Zugangs- und Kartendaten zu kommen.
Aktuelle Warnungen.
Ja, wie wir schon oft gesagt haben, wie man auch überall liest, Behörden und Banken fragen niemals telefonisch nach Zugangsdaten.
Ja, die sollte man am Telefon niemandem geben. Aber nicht nur Bankkonten sind gerade im Visier der Telefonbetrüger, die haben es zunehmend auch auf die Krypto-Wallets abgesehen.
Zum Beispiel hat unlängst ein vermeintlicher Bankmitarbeiter von einem Ehepaar einen hohen fünfstelligen Betrag erbeutet.
Mhm.
Er hat sie überredet, 2.100 Euro in Bitcoins zu investieren. Und dann, unter dem Vorwand, dass ihre Investition um das 15-fache gestiegen sei, dazu gebracht, erst eine Schadsoftware zu installieren und dann noch TAN-Nummern einzugeben, mit denen er dann ja, verschiedene Konten leergeräumt hat.
Ja, die Habgier macht die Menschen doch manchmal etwas unüberlegt. Wobei bei dieser Masche aber nicht wie sonst die Rentner, sondern vor allem die Jüngeren im Fokus der Betrüger sind. Klar, weil dies auch sind, die mit den Kryptowährungen hantieren. Gewarnt wird gerade auch vor falschen Anwaltsschreiben, die per Mail kommen. Die vermeintlichen PDFs im Anhang wirken sehr seriös und echt, enthalten aber, Überraschung, Malware.
Ja, das ist natürlich besonders auf Unternehmen abgezielt, die ja wirklich im täglichen Geschäftsleben dauernd juristische Dokumente erhalten. Und da kann es eben passieren, dass man vorschnell den Anhang öffnet. Also Augen auf, Vorsicht.
Vorsichtig sein sollten auch die über 800.000 Nutzer der Kita-App Stay Informed, das an über 11.000 Kitas und Schulen zum Einsatz kommt. Da nämlich gab es ein massives Datenleck, sodass persönliche Daten, digitale Unterschriften, PDFs und Avatarbilder frei zugänglich waren, teilweise sogar auch Infos über Impfungen, Notfallkontakte und so weiter.
Das Ganze war eine, oder die Ursache des Ganzen war eine Fehlkonfiguration des Webservers. Es gab wohl auch schon Zugriffe, die das Datenleck ausgenutzt haben sollen. Also wer selbst Nutzer von Stay Informed ist oder dessen Kind eine Einrichtung besucht, die das nutzt, sollte in nächster Zeit vorsichtig sein bei E-Mails oder Anrufen. Also ja, die privaten Daten daraus werden eben von Betrügern zum Social Engineering genutzt in der Regel.
Ja, das könnte ja dann tatsächlich sein, dass jemand anruft und sagt, für ihren Sohn ist ja bald wieder eine Impfung fällig oder was auch immer. Das haben die dann alles aus diesem Datenleck gezogen. Also Vorsicht. Nicht vorsichtig genug sein kann man auch in den App-Stores. So verwandeln gerade bösartige Apps im Google Play Store unschuldige Android-Smartphones in Proxyknoten.
Smartphones als Proxyknoten.
Insgesamt wurden von Sicherheitsforschern mittlerweile 28 Apps entdeckt, mit denen Cyberkriminelle Proxyknoten über die Smartphones aufbauen, also schon einige. Meistens sind das kostenlose VPN-Apps, also VPN ist ja heutzutage wirklich so ein Stichwort, mit denen man wirklich Leute auch kriegen kann, weil man damit vermeintlich irgendwelche Schutzmechanismen umgehen kann und das ist gerade wirklich wahnsinnig in Mode. Und ja, bereits im Mai wurde dann letzten Jahres eine infizierte VPN-App entdeckt, OkuVPN, und dann auch entfernt. Und jetzt nochmal 27 weitere.
Mhm.
Unter anderem wurde dabei das Lumi-Apps-SDK verwendet.
Und für mich jetzt als Laien, wofür werden diese Proxyknoten genutzt?
Ja, auch für unterschiedlichste Angriffe, beispielsweise Credential-Stuffing, Password-Spraying, Phishing oder eben auch Werbebetrug, um solche Dinge darüber auszuführen. Und ja, durch die Verteilung auf die Endgeräte fremder Personen wird das von den Sicherheitstools seltener blockiert. Also weil es eben nicht nur von einer Stelle kommt, sondern von vielen unterschiedlichen Smartphones.
Merke ich das denn dann nicht, wenn mein Smartphone in der Hinsicht missbraucht wird?
Ja, das fällt in der Regel eigentlich nur auf, wenn du vielleicht eine erhöhte Datennutzung hast oder wenn du, wenn das Telefon vielleicht in sich einen Tacken langsamer ist, ne, eben genau die berühmten 500 Millisekunden von eben, weil im Hintergrund gerade wahnsinnig viel noch ausgeführt wird, aber sonst eigentlich tatsächlich nicht. Und ja, diese Datennutzung kann natürlich am Ende auch ins Geld gehen, auch wenn man sonst keinen weiteren Schaden davon hat.
Na, jedenfalls hat Google die Apps daraufhin entfernt. Einige sind inzwischen aber wieder zurück. Ich denke mal, vermutlich, weil die Entwickler das problematische SDK entfernt haben. Hoffe ich zumindest mal. Kommen wir zum Thema KI. Hatten wir ja auch schon wieder eine ganze Weile nicht mehr. Laut des aktuellen Keeper Security Insight Reports 2024 stellen KI-gestützte Cyberangriffe das größte Risiko zurzeit dar. In einer Umfrage nannten IT-Führungskräfte KI-gestützte Angriffe und die Deepfake-Technologie als die schwerwiegendsten Bedrohungsvektoren, gegen die ein Drittel der Unternehmen nach eigenen Angaben schlecht gerüstet sind.
Sicherheit und KI.
Ja, eigentlich sollten KI-Modelle ja mittlerweile Sicherheitsmaßnahmen gegen Missbrauch haben. Aber Sicherheitsforscher finden immer wieder Möglichkeiten, diese Sicherheitsmaßnahmen bei einigen KI-Modellen zu umgehen. Mhm. Also zum Beispiel haben sie den Begriff Bombe nicht direkt eingegeben, sondern mit verschiedenen ASCII-Encodings eingegeben oder ASCII-Arts. Könnt ihr ja vielleicht aus den ja, Linux- und Nerd-Szenen eher so diese Bilderchen, die gemalt sind in zwei Farben, aus Sternchen, aus Schrägstrichen oder aus irgendwelchen Zeichen und Ziffern. Das ist dann eben ASCII-Art. Und dann hat man eben den Begriff Bombe dann tatsächlich eingegeben. Und das kann man auch relativ einfach generieren. Das muss jetzt nicht von Hand machen. Und so konnten sie die Schutzmaßnahmen hier und da tatsächlich aushebeln und eine Antwort zurückbekommen.
So, zwischendurch möchte ich hier eben noch zwei Voice-Nachrichten durchgeben, die uns gerade aus den USA erreicht haben. Zum einen möchte uns Arnold Schwarzenegger grüßen.
Greetings to Scuttle Online Academy.
Und zum anderen gratuliert uns auch der dubiose Donald Trump zu unserem Podcast. Ein zweifelhaftes Vergnügen, aber was soll's.
Greetings to Skytale Online Academy and congratulations for your very good work. You are simply the best.
Sie werden es sich schon gedacht haben, das waren natürlich nicht die Originale, sondern per KI erzeugte Stimmen, wobei das hier noch nicht mal besonders aufwendig gemacht ist, das ging online über die Seite fakeube.com. Mit den richtigen Werkzeugen geht das natürlich noch viel besser, weshalb dann wohl auch jetzt OpenAI, das sind die Entwickler von ChatGPT, ihr eigenes Tool erst einmal nicht veröffentlichen wollen.
Genau, und OpenAI will deswegen unter anderem auch, dass geklonte Stimmen in jedem Fall als solche gekennzeichnet werden müssen. Eingesetzt werden sollen künstliche Stimmen in erster Linie beim Übersetzen von Videos und Podcasts, außerdem als Hilfe beim Lesenlernen beispielsweise, sagen die halt zumindest.
Ja, auch nicht ganz zu Unrecht. Es gab ja bereits im Januar fingierte Anrufe, wo ein vermeintlicher Joe Biden-Demokraten dazu aufrief, nicht an den Vorwahlen in New Hampshire teilzunehmen. Ja, und das mit dem Kennzeichnen ist natürlich auch so eine Sache, weil wer damit eine kriminelle Absicht verfolgt, der kennzeichnet einfach nicht, ne? Also das sehe ich auch eher so als Deckmäntelchen. Aber Deepfakes gibt es ja nicht nur bei Stimmen, sondern auch bei Videos und da ist aktuell der britische Nachrichtensender Channel 4 auf etwas gestoßen.
Ja, der ist im Netz auf rund 4000 pornografische Deepfake-Videos von Prominenten gestoßen und ein Rechercheteam hatte beliebte Deepfake-Websites untersucht und war da wirklich fündig geworden. Insgesamt kann man sagen, das ist wirklich eine ziemlich rasante Entwicklung, die da vonstatten geht. 2016 gab es nur ein einziges Deepfake-Video. In den ersten drei Quartalen 2023 waren es bereits 143.000, die neu hinzukamen. Und ja, die 40 beliebtesten Deepfake-Webseiten kommen mit ihren Videos insgesamt auf 4,2 Milliarden Klicks.
Die EU plant da inzwischen ja auch rechtliche Regelungen dagegen. Es wird auch höchste Zeit, finde ich. So, Schluss mit KI, now for something completely different. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Vanson Bourne hat ergeben, dass Unternehmen sich immer noch zu wenig um ein vernünftiges Backup ihrer Daten kümmern. Was umso wichtiger ist, als inzwischen fast jeder Ransomware-Angreifer auch versucht, die Backups zu kompromittieren. Genauer, das war in 94% aller Angriffe im vergangenen Jahr der Fall.
Das sichere Backup.
Wobei man sagen muss, dass diese Erfolgsquote stark nach Branche variiert. Mhm. Am erfolgreichsten waren die Angreifer da in den Sektoren Energie, Öl, Gas und Versorgung mit 79%. Am wenigsten bei IT, Technologie und Telekommunikation immerhin noch 30%. Aber im Durchschnitt mehr als die Hälfte der Fälle.
Ist ja auch kein Wunder, dass die es auch bei den Backups versuchen. Wenn du den Unternehmen die Chance nimmst, das System wiederherzustellen, dann zahlen die auch eher.
Ja, macht absolut Sinn, ne? Und dazu passen auch die folgenden Zahlen aus der Untersuchung. Die Lösegeldforderungen verdoppeln sich, wenn Backups kompromittiert wurden. Klar, die Kosten für die Wiederherstellung nach einem Angriff sind 8-mal höher, wenn die Backups ebenfalls betroffen waren. Klar.
Was also müssen Unternehmen beachten, damit ihre Backups sicher vor Angriffen sind?
Ja gut, haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Also die 3-2-1-Regel, also insgesamt 3 Backups auf 2 unterschiedlichen Datenträgern und einen davon offsite, also wirklich woanders. Bei Cloud-Backup-Konten sollte man darauf achten, dass man wirklich Multifaktor-Authentisierung einsetzt. Ein regelmäßiges Testen und Üben der Datenwiederherstellung aus Backups sowieso. Das musste man auch schon vor diesen ganzen Ransomware-Angriffen. Und Monitoring und Überwachung der Backups, um wirklich Angriffe rechtzeitig erkennen zu können.
Sollte ja auch alles eigentlich selbstverständlich sein. Zum Schluss noch eine etwas seltsam klingende Meldung, bei der es um Würmer geht, die automatisch von einem LKW zum anderen springen.
Würmer in LKWs.
Ja, das klingt tatsächlich reichlich seltsam, wie du das jetzt vorstellst, aber es geht eigentlich nicht um irgendwelche eklig schleimigen Alien-Würmern, die den Fahrern an den Kragen wollen, sondern um Sicherheitslücken in elektronischen Fahrtenschreibern. Also darüber können Angreifer in kürzester Zeit ganze LKW-Flotten unter ihre Kontrolle bringen. Das haben zum Glück Forscher in den USA hoffentlich zuerst herausgefunden und keine Hacker. Die anfälligen Fahrtenschreiber haben in ihrer Standardkonfiguration eine offene API, offene aktive Bluetooth- und WLAN-Schwachstellen mit vorhersehbaren Netzwerknamen und schwache Passwörter.
Na ja, klar.
Also kann man das, solange man in Funkreichweite ist, relativ leicht übernehmen. Mhm. Und anschließend könnte man die Kontrolle über den LKW übernehmen und den anhalten, Schadsoftware installieren und dann die manipulierte Firmware auf andere in Funkreichweite fahrenden Fahrtenschreiber wirklich übertragen. Allein in den USA sind angeblich mehr als 14 Millionen LKW anfällig für solche Angriffe.
Wenn also vor Ihnen wieder mal ein LKW auf der Straße steht und den Verkehr blockiert, seien Sie nicht gleich sauer. Der könnte auch von einem Wurm befallen sein. Und mit dieser tierischen Erkenntnis möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.